Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Selina Teichmann. Ich bin Journalistin und Schriftstellerin. Und in diesem Podcast zeigen wir euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Künstler und Musiker Nashim. Seit Februar hostet er das Format Seiten auf Null, mit dem das Online-Medium Die Chefredaktion einen Versuch gestartet hat, junge migrantische Männer zu erreichen. Bei Seiten auf Null spricht Nashim im Barbershop mit Männern über all das, was sie bewegt. Ihre Erfahrungen, Ängste und Perspektiven auf das Leben. Außerdem macht Nashim Musik. Kürzlich hat er seine erste EP veröffentlicht. Am Bühneneingang sprechen wir heute über Journalismus, Kultur und Identität. Welche Eindrücke bleiben nach den Gesprächen im Barbershop? Inwiefern hängen Kultur und Identität voneinander ab? Und wo finden sich in Österreich Freiräume für künstlerischen Ausdruck von MigrantInnen? Lieber Nashim, danke, dass du heute da bist.
Danke, dass ich die Einladung bekommen habe.
Die Chefredaktion verfolgt seit 2025 das Ziel, verstärkt junge migrantische Männer anzusprechen. Und dazu werden auch Hosts ausgebildet, beziehungsweise männliche Nachwuchsredakteure, weil mit den Hosts soll sich die Zielgruppe schließlich identifizieren können. Nashim, du bist Künstler und du hast eine Tourismusschule besucht.
Ja.
Wie kam denn die Zusammenarbeit mit der Chefredaktion zustande?
Also ziemlich spontan. Einfach eine Freundin, die ich mal bei einem Gig irgendwann letztes Jahr getroffen habe, so hat mir irgendwann auf Insta, ohne was zu sagen, ein Reel geschickt. Und es war nicht mal ein Reel, es war eine Story. Und das war einfach ein Open Call für ein neues Format, wo sie junge, engagierte Männer brauchen.
Das und heißt, also, ja. Die Chefredaktion hat auf der Social-Media-Plattform beworben, dass sie...
Voll, die haben in ihre Insta-Story einfach einen Open Call sozusagen gemacht.
Und da hast du dich dann gemeldet?
Ja, ich war so, es ist komplett das Gegenteil oder nicht das Gegenteil, aber was anderes, als was ich bis jetzt gemacht habe. Und ich bin die ganze Zeit, ich will wirklich einfach, ich arbeite gerade zur Selbstständigkeit hin und da ist alles, was ich kreativ machen kann und gleichzeitig Geld damit verdienen kann, etwas, was mir irgendwie Spaß macht und was ich machen will.
Du hast erzählt, journalistischen Hintergrund hast du ja ursprünglich keinen gehabt,
voll,
richtig?
Nein, gar keine.
Das heißt, du bist jetzt einer von den in Ausbildung befindlichen Nachwuchsredakteuren.
Ja, ich weiß nicht, ob ich in Ausbildung bin. Es ist eher so, ja, ich weiß nicht. Das ist schon cool, in einer Redaktion sozusagen zu arbeiten. Aber eben, ich bin vor allem Host für Seiten auf Null. Und ich glaube, Journalismus passt gut zu mir, weil ich halt eben schon immer sehr interessiert an Konversation war.
Du hast jetzt schon das Format erwähnt, Seiten auf Null. Eine Einordnung für unsere HörerInnen, die das Format nicht kennen oder noch nicht kennen. Warum führt ihr die Interviews denn genau im Barbershop?
Ja, es ist irgendwie einfach ein Safe Space für eben Jungs mit Migra-Hintergrund. Einfach weil das ist nicht unbedingt, es hat gar nichts mit migrantischem Hintergrund oder wo auch immer du herkommst zu tun, aber eher mit, es ist ein Space, wo einfach es meistens Männer sind, wo es viel über einfach Gespräche geht, weil man einfach nichts zu tun hat. Man sitzt da und natürlich in 2025 gibt es das wahrscheinlich nicht mehr so oft, dass du viel mit deinem Barber redest, aber ich glaube schon, dass es einige Leute da draußen gibt, die gerne zum Friseur genau deswegen gehen.
Das heißt, dort findet einfach ein Austausch statt?
Voll, genau.
Und was hat es mit dem Namen auf sich?
Seiten auf Null ist einfach der Trend/Meme-Haircut, einfach die Seiten auf Null schneiden, Seiten auf Kontostand. Aber dann eben habe ich auch nochmal über den Namen reflektiert. Das habe ich erst dann so 2 Monate danach gecheckt, so. Seiten auf Null ist auch einfach, beide kommen ohne irgendeine Wand, die man so im sozialen Leben sich aufbauen muss, sondern beide kommen halt ohne der Wand sozusagen, ist für mich die Bedeutung auch dahinter.
Ah, du meinst, du siehst das auf einer Metaebene auch, dass, also als Vergleich, Metapher, wenn man
ja,
so will?
Ja, voll, genau, es ist so, es ist... Einfach ohne Prejudice und ohne Voreinnahmen gehe ich in diese Interviews und ich rede eher auch mit den Jungs meistens ein bisschen davor und ich sage ihnen so, wir haben einfach ein authentisches, echtes Gespräch, wo du dir nicht wirklich Kopf machen musst, weil es geht um dich Ich will einfach die Jungs zeigen und wie deren Alltag und Lebensrealität ausschaut.
Gehst du da einfach in den Barbershop und sprichst junge Männer an, sagst, hey, möchtest du Teil des Formats sein?
Ja, halt, das Lustige ist, manchmal haben wir Jungs, die sich schon interessieren und sagen so, ja, kann ich mitmachen? Da waren zwei oder so dabei. Aber sonst eben, wir warten meistens im Barbershop, haben vielleicht ein oder zwei, die schon ausgemacht kommen. Einer kommt dann eh nicht davon und dann warten wir, bis irgendwer reinkommt und sagen so, ja, bist du 18, willst du ein Interview machen? Und die sind meistens so, hä, was ist das? Man ist immer ein bisschen misstrauisch, weil Medien halt. Aber eben, ich rede mit denen, so wie ich mit dir jetzt rede, offen und...
Das ist jetzt sehr interessant. Du hast gesagt, man ist immer ein bisschen misstrauisch, weil Medien halt.
Ja, voll.
Meinst du, in diesem Kreis ist man automatisch misstrauisch bei Medien?
Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so ein persönlicher Ausblick, den ich habe. Aber eben generell so Medien, mein Bezug, vor allem bevor ich überhaupt in Journalismus gekommen bin, war zu Medien meistens, dass es halt immer irgendwie mit negativen Sachen zu tun hat. Irgendwie habe ich das in meinem Kopf gehabt. Einfach vielleicht entweder, weil ich eben zu Hause gesehen habe, wie immer News laufen und da das nächste neue Katastrophe und das alles. Oder wie ich halt dann auch die Medien und Politik irgendwie verbunden habe, weil ich dadurch die Politik mitbekommen habe. Und Politik ein bisschen schwer.
Mhm. Die Gründerin von die Chefredaktion, Melissa Erkut, hat ja auch kritisiert, dass gängige Berichterstattung junge migrantische Männer nicht abholt und dass mit dem neuen Format oder mit Formaten wie Seiten auf Null eben nicht nur über, sondern mit Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen werden soll. Also euer Gedanke war, ihr wolltet ursprünglich einen Gegenpol zu problematischen Männlichkeitsbildern in sozialen Medien bieten für junge Migranten und ihre Selbstwahrnehmung. Mittlerweile zeigt sich, das finde ich persönlich auch sehr interessant, dass das Format sehr viele Menschen ohne Migrationshintergrund anspricht, weil sie die Videos gut finden, weil sie die Gesprächspartner interessant finden. Haben sich eure ursprüngliche Zielgruppe und das Ziel damit ein bisschen verändert, sodass Seiten auf Null jetzt ein Format geworden ist, das eigentlich in erster Linie ÖsterreicherInnen andere Kulturen vermittelt, Vorurteile bekämpft?
Das könnte schon sein, aber es würde auch Sinn machen, weil the majority in Österreich sind Österreicher und Deutschland ebenso. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass sich die Zielgruppe verändert hat. Es ist trotzdem eben, wir probieren genau die Leute, die ich dort interview, zu erreichen. Es ist nur so, dass einfach es anscheinend so ehrliche oder ich weiß nicht, wie es Leute sehen oder how they feel about it, aber halt irgendwie Leute gravitieren, wie man auch immer dazu sagt, zu dem Format, einfach weil es authentisch ist, glaube ich.
Ah, du meinst, sie fühlen sich angezogen?
Ja, und Das Ding ist, vielleicht eben von Melissa und Anna, weil Anna hat ja das ganze Format eigentlich die Idee dafür gehabt, deren Zielgruppe war das wahrscheinlich eben migrantische Jungs, aber ich bin ehrlich, von meiner Seite war von Anfang an generell, ich will das jedem zeigen, nicht nur unbedingt migrantische Jungs, sondern es geht ja darum zu zeigen, dass diese Leute, die immer als schlecht und so in den Medien dargestellt werden, mal eine Plattform bekommen, wo sie einfach ehrlich sich selber sein können.
Okay, das heißt, es ist ein verbindendes Element für dich.
Ja, voll.
Nicht nur in der Community bleibend, sondern auch verbindend.
Voll. Also für mich, ich sehe das so als so Plattform, die ich benutzen kann, um das eben auf ein anderes, nicht Plateau zu setzen, so halt auf einem mehr generellen Blick, sodass die ganze Gesellschaft sozusagen damit was mitbekommt, nicht so Nisch-Sachen. Ich bin froh darüber, dass es irgendwie viele Leute interessiert, nicht nur migrantische Jungs.
Habt ihr denn Analysedaten, mit denen ihr auslesen könnt, wer sich das Format anschaut, vom Alter her, Herkunft?
Ja, halt dadurch, dass ich nicht Zugriff auf den Instagram-Account habe, haben die Analytics, aber vielleicht können wir euch einen Link geben, den ihr dann in die Info geben könnt.
Das wäre sehr interessant. Bekommt ihr auf eine andere Art Feedback von eurer ursprünglichen Zielgruppe, also von den jungen migrantischen Männern? Fühlen sich die abgeholt?
Ja, also ich habe schon viele, vor allem auch in meinem persönlichen Umfeld, Leute in der Situation, getroffen, die mir dann gesagt haben, so von Leuten, wo ich es mir gar nicht erwartet hätte, so, yo, da, ich habe dich dort gesehen oder was Lustiges, so einer hat gesagt, so, meine Schwester hat mir das erzählt und dann mir das gezeigt. Da war ich so, damn, es ist crazy, um wie viele Ecken das gerade geht. Weil es war ja eigentlich männliche, migrantische Jungs ansprechen, aber jetzt ist halt eben alles all over the place,
und,
which I like.
Und offensichtlich bekommt ihr auch Anfragen. Darf ich mitmachen?
Voll, voll. Also es ist viel Interesse dahinter und das Lustige ist jetzt auch mittlerweile eben, so manche Jungs im Barbershop wissen darüber, so nicht nur jetzt bei Edos, sondern einfach andere.
Ach so.
Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass so Seiten auf Null sich untereinander so herumspricht. Oder zum Beispiel mein kleiner Bruder hat es so seinen kleinen Homies gezeigt und das alles. Also,
wie alt ist dein Bruder?
16 jetzt geworden. Ich habe auch noch einen anderen, der 12 ist.
Und die schauen das auch?
Ja, yeah, also halt, ich würde jetzt nicht sagen, so auf immer so, oh, gibt's neue Seiten auf Null Folge, aber wenn er halt auf Insta, glaube ich, draufstößt, dann schaut er schon das Interview.
Wie sieht's denn aus mit den jungen migrantischen Frauen? Oder um das Ganze etwas genderinklusiver zu formulieren, mit jenen migrantischen Personen, die sich mit den Adjektiven jung und männlich nicht angesprochen fühlen.
Mhm.
Werden die besser abgeholt mit gängiger Berichterstattung oder braucht es da auch Formate?
Wenn ich ehrlich bin, das kann ich nicht unbedingt sagen. Also ich weiß nicht, ob es so etwas eben für Frauen oder für jeden, der sich als Frau sozusagen sieht, gibt. Was ich auch schade finde eigentlich, weil finde ich eigentlich an sich eine gute Sache, egal ob jetzt männlich oder weiblich. Das Ding ist, ich wurde halt für ein Format gefragt, wo es eben für junge migrantische Männer darum geht. Aber na, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, oder eben zum Beispiel, was ich ziemlich cool finde, ist eben Moment Magazin, ist eh vor allem viele Frauen dort, aber es ist nicht unbedingt ein Format, würde ich sagen, wie Seiten auf Null. Aber vielleicht irgendwer da draußen, der das hört, bekommt jetzt Bock drauf.
Das ist ein Appell.
Ich hoffe, weil eben, ich kann nicht sagen, so, oder ja. Ich weiß nicht. Ich hoffe einfach, dass es das auch für Frauen gibt. Irgendwann.
Das heißt, du bist auf jeden Fall der Meinung, es bräuchte Formate, die breit ansprechen.
Voll, auf jeden Fall. Also nicht nur, es muss nicht unbedingt jetzt nur spezifisch auf das oder das sein. In dem Fall ist es halt jetzt so, weil es ist kein Geheimnis, dass es genau junge migrantische Männer in die Zeitung schaffen und dann meistens als junger Afghaner und Punkt negativ abgestempelt, eine Nummer in einer Liste, wieder der nächste Ausländer, Jugendlicher mäßig. Das ist leider meistens bei Männern so.
Im Vergleich dazu oder im Gegensatz dazu soll ja das Setting im Barbershop authentisch sein und auch die Menschen dort abholen, wo sie in ihrer Lebensrealität tatsächlich zu finden sind. Hast du den Eindruck, dass bei eurem nicht-migrantischen Publikum eventuell manchmal auch Klischees verfestigt werden dadurch?
Inwiefern Klischees verfestigt werden? Durch die Interviews oder durch, dass wir
durch
junge
das
migrantische
Setting,
Männer sozusagen
junge migrantische
im Barbershop, wo nur Männer sind, sozusagen?
Genau.
Ja, man könnte es beides nennen. Es könnte ein Stereotype sein. Genau, weil es ja vor allem eigentlich aus amerikanischer Kultur kommt, die Barbershop-Culture. The truth is, so, wir hätten das auch im Park machen können oder so, aber irgendwie dort fühlt es sich einfach mehr authentisch an. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, wieso, aber es macht irgendwie Sinn. Ja.
Und die Authentizität, die ist ja für euch ganz besonders wichtig.
Ja, halt, mir geht es wirklich nur darum, eine ehrliche Konversation zu haben.
Was nimmst du denn persönlich aus den Gesprächen mit? Hast du Erinnerungen, die dir im Kopf geblieben sind?
Ja, nein, halt, was mich immer wieder überrascht, ist, wie viele positive Ausblicke es da gibt von jungen Männern. Eben in der Situation, in der wir gerade sind, ist es halt eigentlich schwer, ziemlich positiv zu bleiben. Mit jeden Tag gibt es da was Neues, Krieg dort, Menschenrechte gebrochen dort. Ja, was hängen bleibt, ist meistens eben, dass ich mich inspiriert fühle einfach von den Konversationen und wie bereit die meisten Jungs sind, eigentlich sich so zu öffnen, ohne jetzt so Angst davor haben zu müssen, das out of context genommen zu haben bekommen.
Also, dass sie sich öffnen und sich keine Sorgen machen, dass das dann falsch dargestellt wird, vielleicht wieder negativ?
Voll, eben. Also deswegen finde ich auch, dass es so, dass der Barbershop-Kontext Sinn macht, weil es halt einfach meistens junge Männer dort am Chillen sind und auch immer einfach Bullshit reden oder nicht Bullshit, aber einfach deren they speak their mind im Endeffekt. Und das ist, glaube ich, deswegen auch der Platz dafür, um die Interviews zu machen.
Ein Ort, wo sie offen reden. Ja. Das schafft Vertrauen auf jeden Fall.
Voll. Das ist eh so. Das ist, finde ich, auch extrem wichtig mit diesen Interviews. Deswegen ist es mir auch wichtig, davor kurz mit denen nicht zu viel zu reden, aber halt ihnen offen und ehrlich sagen, so, yo, schau, du musst dir jetzt nicht irgendwie Kopf machen über, dass da irgendwas rausgeschnitten wird oder so. Du kannst es sowieso noch anschauen, bevor du nicht damit zufrieden bist, releasen wir das einfach nicht. Fertig.
Was hast du denn mit Hilfe des Formats selbst über Kultur gelernt?
Wahrscheinlich eh das so Kultur vermischen so die einzige Möglichkeit mittlerweile ist, glaube ich, so für die Zukunft.
Die
so
einzige Möglichkeit wofür?
Für eine Gesellschaft, die zusammenlebt, nicht gespalten. Also denke ich mir zumindest. Oder ich sehe eben viele von den Jungs mit Eltern, die aus dem Ausland kommen oder eben die erst vor kurzem da sind. Die probieren sich halt wirklich integrieren in das System. Aber dass es halt eben trotzdem noch so viele Leute gibt, die aus Prinzipien einfach das nicht wollen und egal wie sehr sich jemand bemüht, um dort wo reinzupassen, nicht akzeptiert wird. Das ist so etwas, was mir nochmal mehr durch die Interviews jetzt so aufgefallen ist. Aber deswegen bin ich zu dem Entschluss gekommen. So, man muss Respekt für andere Kulturen zeigen und sich wirklich dafür interessieren, um teilzunehmen an der Kultur. Aber wenn das nicht passiert und man sich einfach nur you pick and choose the things you want and you discard the rest, dann das ist respektlos gegenüber der Kultur.
Sprichst du da jetzt in Bezug auf die österreichische Kultur oder ganz generell, wo sich Kulturen begegnen?
Generell würde ich sagen Kultur. Einfach, also nicht auf eine spezifische Kultur, sondern im Generellen finde ich es gut, dass eben sich Kulturen mischen, weil sonst würde die Welt nicht so ausschauen, wie sie jetzt ausschaut.
Wo fallen dir denn in Österreich Räume ein, wo sich die Kulturen mischen? Auf eine inspirierende Weise wirklich ein Austausch entsteht, weil ich meine, natürlich schon an einer Schule haben wir eine Mischung von Kulturen.
Ja, das sowieso, das ist der Square One Schule halt. Aber sonst eben vielleicht Hobbys, Jungs, die Fußball oder sowas spielen, da ist auch immer, gibt's nicht nur all white people oder all Ausländer-mäßig. Eben, ich glaube so Sportarten, die einfach junge Kinder interessieren, da vermischt sich Kultur. Dann eben in Kunst ist es so eine Sache, weil ich bin mir nicht sicher, wie die neue Generation, was deren Bezug zu Kunst ist. Weil eben, ich bin jetzt nicht mehr zwischen 12 und 16, deswegen wüsste ich auch nicht wirklich, wo ich da in dem Kunstbereich jetzt so andere
meinst,
Leute finde.
Welche Bedeutung die Kunst überhaupt dann
ja, einnimmt? Ja, wie deren Bezug zu Kunst ist, weil ich denke irgendwie so, wir Menschen werden immer mehr conditioned dazu zu konsumieren und nicht selber Sachen sozusagen zu nicht produzieren, aber halt eben mehr Input als Output ist momentan, würde ich so
sagen. Dass die Kunst quasi zwar angesehen wird,
genau,
aber nicht selber gemacht.
Weil es ist so viel leichter einfach zu schauen und da bin ich halt dann so, does that take away from the inspiration, dass diese Kinder vielleicht sonst hätten?
Wir hatten eine eigene Folge dazu, zu Barrierefreiheit in Kultur und Kunst und dem sogenannten Kulturland Österreich. Da hat Manon Sukup, die Kulturknistern gegründet hat, auch eine Social-Media-Variante oder Online-Variante der Kulturberichterstattung eben kritisiert hat und erzählt hat, was man tun kann, damit Kunst und Kultur wieder zugänglicher wird, auch für junge Menschen. An dieser Stelle ein Verweis, ich verlinke das sehr gerne in den Episode Notes zum Nachhören. Und mit dir möchte ich gerne jetzt bei der Kultur und bei der Kunst auch bleiben, weil du bist ja auch selbst Künstler und nicht nur Host von Seiten auf Null. Du hast kürzlich dein musikalisches Debütprojekt Imperfect Part One veröffentlicht. Es ist ein Mix aus Alternative Hip-Hop, aus Soul und experimentellen Einflüssen. Werde ich ebenfalls in den Episode Notes verlinken.
Dankeschön.
Und du setzt dich mit Themen wie Identität auseinander, wie innerem Konflikt und Authentizität. Kannst du uns einen Einblick geben, wie dieses Projekt entstanden ist?
So, die Idee von dem ganzen Projekt ist, glaube ich, letzten November sozusagen passiert. Ich war so einer von drei oder vier im Endeffekt so Leuten, die bei einer Residency mitgemacht haben von QMA. Und da war so, bevor das alles begonnen hat, haben wir uns einmal zusammen getroffen und dann waren die so, ja, ihr solltet euch schon mal überlegen, was ihr machen wollt, wenn ihr im Studio dann seid und diese ganzen crazy Sachen da benutzen könnt. Und dann haben sie jeden gefragt und die waren also, ja, da, Projekt. Und dann haben sie mich gefragt und ich war so, ich glaube, ich freestyle einfach. Ich hab nicht irgendeine Ahnung, weil ich war... Vor diesem Abend da war ich noch immer die ganze Zeit so, bevor ich wirklich mein eigenes Projekt mache, muss ich das erreicht haben. Und dann bin ich nach Hause gegangen und konnte einfach ganzen Abend oder ganze Nacht nicht schlafen, weil ich war so, schau, du hast da diese Musik, so da. Und mein Kopf hat die ganze Zeit Sachen verbunden. Und dann am nächsten Tag hatte ich halt den Titel und auch fast die Tracklist schon dafür, weil... Die meisten Tracks sind eben schon davor entstanden. Ich glaube, zwei oder drei habe ich dann dazu gemacht und dann irgendwie verbunden. Und throughout the process, it developed to this.
Also es ist eine Mischung aus eben Freestyle und gleichzeitig aber Dingen, die du schon lange hattest und verbunden hast.
Voll. Also eben so, ich glaube, so No Sleep habe ich circa auch so November oder sowas recorded und die zwei Tracks, die ich dann dazu geaddet habe, waren True to Self und Message to Makin. Das waren die, die ich dann so gemacht habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, so, da fehlt irgendwas. So, ja.
Und du hast in deinem Pressetext dazu angegeben, dass du Verletzlichkeit und Fehler nicht kaschieren möchtest, sondern dass sie ein Teil der Musik sein dürfen.
Ja.
Und du sie als Teil der Kunst zelebrieren möchtest. Ist dieses bewusste Zeigen von Verletzlichkeit vielleicht auch etwas, was du bei Seiten auf Null verfolgst? Und warum ist das so wichtig?
Eben, weil ich glaube, it comes back to authenticity. So Authentizität ist, glaube ich, so eine der wichtigsten Sachen für mich, weil I believe so, wenn du ehrlich zu Leuten bist, oder if you do right by people, somehow the good will come back to you.
Irgendwie, das ist dieses Klassische, wie man in den Wald hineinruft.
Ja, so genau. Echt. Also ich bin ein firm believer of what you put out, you get back mäßig. So.
Gut mit Menschen umgehen und Gutes kommt zurück.
Ja, und es gibt keine Science dahinter, aber it's been working. So, ich kann nur sagen, so diese ganzen Sachen, die jetzt in meinem Leben passieren, ist einfach nur, weil ich mir selber erlaubt habe, so delusional zu sein und zu denken, das wird was, obwohl jeder sagt, Bro.
Bekommst du das oft, ein Nein, das wird nicht?
Würde ich nicht sagen, aber am Anfang war es so, weil sind noch, so, am Anfang ist die Musik halt nicht so gut und vor allem Leute in deinem Umfeld sind halt Leute, die dich in einem anderen Kontext sehen, als Leute, die nur deine Musik kennen. Deswegen ist da manchmal natürlich, ist es zweiseitiges Schwert, so gut von denen Feedback zu bekommen manchmal und schlecht auch manchmal.
Natürlich, das sind auch die härtesten Kritiker.
Genau, ja, vor allem.
Inwiefern hängen denn Kultur und Identität für dich zusammen?
Ich glaube einfach, Kultur formt einen Menschen into eine Identität oder es ist ein Teil von deiner Identität im Endeffekt, aus welcher Kultur du stammst oder mit welchen Kulturen du eben irgendwie in Berührung gekommen bist.
Bedeutet das, wenn es keinen Platz gibt, die eigene Kultur zu leben, dann muss man einen Teil seiner Identität immer unterdrücken?
Ja, irgendwie glaube ich das schon. So, bei mir ist es ja nochmal was anderes, weil ich eben in diesem Land geboren bin und Wurzeln aus einem anderen Land habe. Aber ich habe viele Leute, die ich kenne, die hierher gekommen sind und die eben einige Sachen ablegen mussten, einfach weil es entweder nicht akzeptabel hier ist oder weil es das Leben so viel schwerer macht.
Wo gibt es denn in Österreich in deinen Augen Räume, in denen MigrantInnen Kultur leben können?
Ich glaube, es sind viele kleine Communities, die eben Leute haben, die sich eben dann in Positionen von Hosts und Organisierern selber stellen. Und da gibt es halt viele kleine Community-Spots, wo ich das Gefühl habe, dass eben da Kulturen, die nicht unbedingt jetzt in Österreich passen oder was auch immer die Leute denken, die uns nicht hier haben wollen, das sind so Orte, wo sich das halt vermischt. So off the top, was mir einfällt, ist eh so Shoutout Villa wieder. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich eben viele Connections gemacht habe zu eben Leuten aus meiner Kultur oder Leute, die aus anderen Kulturen kommen.
Wo war das jetzt?
Villa wieder.
Ah, ach so.
Ja, mhm. Voll. Da, yeah. Aber ich rede jetzt vom Café actually, aber halt dort gibt es generell auch öfter Events und dadurch habe ich halt viele Leute kennengelernt, die in Wien was ändern wollen.
Ist der Barbershop oder ist das Format, das du im Barbershop machst, auch so ein Raum geworden?
Ja, bin ich mir nicht sicher, weil wie gesagt, ich habe jetzt meine Haare nicht mal 2 Wochen kurz und davor habe ich gar nicht Haare geschnitten und bin deswegen auch nur eigentlich zu Seiten auf Null in den Barbershop gegangen, weil ich keinen Bedarf hatte. Ich würde es hoffen, aber ich glaube, das war auch schon vor Seiten auf Null so, dass eben dort sich Kulturen vermischen.
Hast du das Gefühl, dass eine Wertung stattfindet zwischen der Kultur, die klassischerweise ÖsterreicherInnen zugeordnet wird und solcher, die Menschen aus anderen Ländern mitbringen?
Inwiefern Wertung? Oder was
Na,
meinst
quasi
du?
Das Österreichische ist die Hochkultur, ist die Anführungszeichen gute Kultur.
Ja,
und dann blick doch mal in die Richtung, ja, das ist ja keine Kultur, so eine Art von Wertung, dass vielleicht herabgeschaut wird auf bestimmte Praktiken oder Dinge, die
ja,
wichtig sind.
Ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, oder? Also ich glaube, das ist eher Gesellschaft ist ziemlich offen darüber sogar, dass es da verschiedene, wie sagt man, Verdienerklassen gibt oder was auch immer. Halt different levels of society, was ich eben dann nicht nice finde, weil für mich, ich glaube daran, dass eine Gesellschaft wirklich funktionieren kann, wenn Leute offen und bereit sind, miteinander zu reden. Und auch eben Leute zu akzeptieren. Aber ist halt schwer in seinem Klima wie gerade.
Was bräuchte es denn, damit offener miteinander geredet wird und akzeptiert wird?
Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, im Endeffekt, das sounds so corny, aber it goes back to love, weil ich bin auch ich glaube daran, dass so Leute, die irgendwie nur Hass entspüren oder verspüren und auch Hass daraus putten die ganze Zeit, sind nicht selber mit sich zufrieden. Deswegen glaube ich, da muss es überhaupt anfangen in den einzelnen Personen, die halt so gegen ein Zusammenkommen sind. Ich glaube, Leute müssen erstmal in sich selber anfangen, damit so eben sich selber zu akzeptieren oder überhaupt zu lieben. Und dann kann man überhaupt über Toleranz und Akzeptanz und das alles reden.
Ah, das heißt, du meinst Selbstakzeptanz als erster Schritt, um überhaupt eine Person, die anders ist, zu akzeptieren?
Ja, ich glaube, es ist so, ich glaube, viele Leute, die viel Hass verbreiten, projizieren ja im Endeffekt einfach nur etwas, was sie entweder sich nicht mal selber bewusst sind, dass das so etwas in ihnen drinsteckt, etwa Trauma oder etwas anderes, was denen vielleicht passiert ist. Aber ja, ich glaube, vielleicht gibt es schon auch Fälle, wo Leute einfach einfach hassen. Vielleicht gibt es schon auch ein paar von denen. Aber ich glaube nicht, dass es bei der Mehrheit so ist.
Wo siehst du die Aufgabe der Politik, um diesen Hass abzubauen und die, vielleicht auch ein bisschen die Hierarchien zwischen den Kulturen abzubauen?
Da bin ich mir nicht sicher, weil das jetzige politische System ist halt genau auf dem Gegenteil basierend, finde ich. So, es gibt die und es gibt uns, sozusagen. Und solange sich, glaube ich, diese Denkensweise nicht ändert, wird sich auch nicht wirklich so, oder kann sich nicht wirklich etwas ändern an einer guten gemeinsamen Gesellschaft, glaube ich. Weil eben, wenn es immer Finger zeigen geht oder leere Versprechen machen, da sind Politiker schon stark.
Müsste es also ein Uns in der Politik geben, bevor man es in der Gesellschaft abbauen kann?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Weil eben, es fängt ja auch vor allem schon im Wahlkampf an. So, Wahlkampf ist ja designed dafür zu sagen, nein, schau die an, wir sind besser als die, weil die machen das, das, wir machen das, das. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht wirklich eine Solution. Ich habe keine Alternative dafür, deswegen es ist leicht darüber zu reden, wie es besser wäre, ohne eine Antwort. Aber das sind nur meine Gedanken, Ausblicke.
In der Kunstszene wird ja immer wieder hinterfragt, inwiefern die Verteilung von Fördermitteln zwischen MigrantInnen und ÖsterreicherInnen gerecht ist. Vor kurzem ist mir da auch wieder ein Post in meinen Instagram-Kanal gepurzelt von der Kabarettistin und Autorin Toxische Pommes. Die hat sich eben dazu geäußert. Was ist denn dein Eindruck zu diesem Thema? Hast du den Eindruck, du bist ja selber auch Künstler, dass es für Kunstschaffende mit Migrationshintergrund schwerer ist, an Fördergelder zu kommen?
Ja, auf jeden Fall. Weil eben, so, das ist ja das ganze System von Nepo-Kids und sowas ist ja, dass sie schon Bezug drauf haben und schon jemanden haben, der ihnen sagt, mach das so, mach das so.
Vitamin B?
Ja, halt im Endeffekt so Leute, die aus einem anderen Umfeld kommen, wo eben zum Beispiel niemand sich mit dem Thema auskennt oder sowas, müssen entweder wirklich von Scratch das alles sich selber suchen oder
von
eben...
Von Null starten, ja.
Ja, eben. Aber es gibt eben so in Österreich, was ich gut finde, ist die Mika. Da kannst du eigentlich alle Fragen stellen. Das ist ziemlich cool. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, auf jeden Fall, weil... Ich finde auch mit Förderungen ist es halt so, die Leute, die schon davon wissen, wissen eh schon davon und bekommen die Förderung. Es ist einfach, dass es so nicht unbedingt offen dargestellt wird. Die Förderung ist, glaube ich, der Grund dafür, dass predominantly white people Förderung bekommen.
Ist dein Tipp also für junge Kunstschaffende, junge Musikmachende, dass sie sich an Mika wenden?
Ja, also ich habe... eigentlich fast nur Gutes von der Mika bis jetzt gehört, von eben, du kannst alles denen dort fragen. Also, wenn du ein Label-Contract jetzt vor dir hast, dann kannst du mit denen darüber gehen und die erklären dir genau, was es ist.
Genau, das ist ein Verein, der unterstützt junge Kunstschaffende, junge Musikmachende, dass sie sich in der Branche verankern.
Aber eben, so nur nochmal um diese, ob man mit migrantischem Hintergrund so weniger Förderung bekommt, kann schon sein, weil von was ich gehört habe, die Leute, die Förderung zusagen und sozusagen den Wert davon abschätzen, sind halt alte weiße Männer. So, no offense to alte weiße Männer, aber das sind nicht unbedingt die Leute, die gerade in der Kunstszene aktiv sind oder vielleicht nur in einem bestimmten Eck, nicht wirklich overall. Voll.
Mir ist da übrigens gerade noch eine Metaebene für den Titel Seiten auf Null aufgefallen, weil du gemeint hast, man muss von Null und from Scratch anfangen. Finde ich auch einen interessanten Aspekt.
Ja.
Ist das dann etwas, wenn es schwieriger ist, an Fördergelder zu kommen, was man, wenn man migrantischen Hintergrund hat, im Förderantrag schon überlegt, wie klinge ich möglichst österreichisch, wie gefalle ich den alten weißen Männern?
I learned that the hard way. Also ich habe eben Förderung für SKE beantragt für 4,5, glaube ich. und hab's eben, ich habe sozusagen eine Blueprint von einem anderen Homie benutzt, der eben zum Beispiel weiß es, jetzt muss nicht deswegen heißen, dass ich weniger bekommen habe.
Ah, du hast seinen Förderantrag verwendet
als ja, als also damit ich weiß, wie es ungefähr ausschauen muss. Aber ich habe es halt trotzdem auf meine eigene Art gemacht, sehr bunt, sehr kreativ. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt so gut angekommen. Also hätte ich lieber eine Excel-Tabelle gemacht wie ein anderer Homie, der einen migrantischen Hintergrund hat, der aber alles so wirklich picture-perfect in Excel aufgeschrieben hat. Der hat dann 4K bekommen und ich habe 1,5 bekommen. Voll.
Und du meinst, das ist damit zu verbinden?
Ja, also ich glaube schon, dass sie es... Und eben, like... Es macht wahrscheinlich eh Sinn, weil they've been doing this for 20, 30 plus years und sehen keine Ahnung wie viele Anträge. Deswegen wollen sie wahrscheinlich lieber die einfach Facts, die Daten, anstatt da jetzt irgendein cooles Hintergrundbild mit einem nicen Fond.
Ein buntes Design.
Ja, genau, genau. Also das werde ich nächstes Mal auf jeden Fall nicht machen. Was vielleicht ein bisschen schade ist, aber auch nicht so. Ist okay.
Jetzt hast du gesagt, nächstes Mal, und das bringt mich zu meiner abschließenden Frage.
Mhm.
Was wartet denn für dich in der Zukunft, sowohl journalistisch als auch musikalisch? Was kommt denn da auf dich zu?
Ja, für jetzt, glaube ich, so den Rest des Jahres habe ich mir überlegt, dass ich so keine Musik mehr release und mal eben mich mehr auf nicht fertige Sachen konzentriere und auch Journalismus, so, weil ich eben bemerkt habe, so, das passt irgendwie gut, es macht mir Spaß, ich habe irgendwie Möglichkeiten bekommen, dafür Geld zu verdienen und deswegen arbeite ich jetzt gerade an meinem eigenen Format, eben so Pilot-Episode habe ich schon gefilmt, geschnitten, das alles. Da weiß ich noch nicht, wann das wie kommt und da habe ich eben auch durch Funk jetzt so irgendwie probiert, vielleicht da was Geld rauszubekommen, weil die haben auch einen Open Call für junge Journalisten.
Was ist denn das für ein Format? Kannst du das schon verraten?
Ja, also es ist eh sozusagen ziemlich Seiten auf Null basierend. Es ist einfach offene Konversationen mit aber kreativen Leuten aus der Wiener Szene oder Leuten, die ich kenne, nicht nur unbedingt in Wien. Und eben, mir ist sehr wichtig, dass es so nicht nur so, es geht nicht nur um das What, sondern so the Why. Ich will wissen, wieso die kreativen Leute glauben, dass sie zu diesen Gedanken gekommen sind, that created the art. So.
Ah, es ist also ein Einblick in die Kreativszene.
Genau, hinter die Kulissen ein bisschen. Ich will so mehr über deren Prozess wissen. Ich will mehr über deren Thought-Process wissen und generell das halt Leuten zeigen, die meistens nur konsumieren. Und deswegen will ich auch genau Fragen, die kreative Leute meistens nicht gestellt bekommen, weil es eben meistens nicht jemand ist, der auch selber in der kreativen Branche ist, der die Fragen stellt.
Welches Format willst du denn da? Du hast gesagt, Pilotfolge, also Podcast?
Nein, nein, also es ist eher ein, auch so Film optisch gibt es auch was. Und da habe ich auch eben, das Coole ist so, es sind kleine Clips drinnen von entweder der Person, wie sie etwas anderes macht oder Momente im Studio und sowas. Also es ist mehr als nur ein kleines Interview, es ist wirklich einfach ein kleiner Trailer für wer auch immer diese Person ist. Und es ist nicht nur Musiker, also ich kenne Leute in Mode, Film und das alles, mit denen ich unbedingt reden will.
Klingt nach einer kleinen Doku.
Das könnte vielleicht im Endeffekt auch was sein. Also ich bin am Überlegen, dass ich jetzt einfach so eben Folgen mache, so die auch vielleicht Langversion und Kurzversion hat, weil man muss leider ein bisschen mit Social Media mitspielen.
Ja, na klar. Das war auch ein Thema im Standard-Interview, gell? Die,
ja.
Die Erreichbarkeit der Zielgruppe primär über Social Media, dass das heute so üblich ist.
Ja, mittlerweile ist alles digital und es schaut auch nicht so aus, als würde es woanders hingehen.
Nein, wenn man in den Digital News Report von Reuters blickt, dann sieht man da eindeutig die Tendenzen in Richtung Social Media. Übrigens auch in Richtung Podcast,
okay.
Weswegen ich mich besonders freue, dass du hier heute sitzt.
Nice.
Und uns auch noch einen Einblick in dein neues Format gegeben hast.
Ja, das ist eh, also es ist jetzt, I guess, ist es official. Davor habe ich es vielleicht 4 Leuten erzählt und dem Funk das geschickt.
Ah, jetzt ist das in den Medien. Okay.
Ja, gut, ja. Aber eben, wie gesagt, das so, den Gedanken hatte ich schon eben seit, I don't know, März, April mäßig eigentlich, dass ich so das auf einer kreativen Ebene machen will, wo ich eben nicht nur junge Männer interviewe. Voll.
Und, ah, okay, das heißt, das wird inklusiver, da beschränkst du dich nicht auf...
Jeder, jedes, alles.
Auch von, vom Alter her.
Genau, voll. Also, ich kenne viele Leute in allen unterschiedlichen Ecken.
Gibt's da schon einen Namen?
Ich weiß nicht, ich glaube, Name ist noch zu früh. Na, Name, es gibt über 30 Leute, die actually schon mitmachen wollen.
Wow.
Also, es gibt Namen... Aber...
Nein, nicht Namen der Personen, sondern hast du einen
so,
Namen
das,
für die...
Ach so, ich dachte, du bist so Interviewgäste. Ja, voll. Also Name kann ich sagen und das wird heißen Dream Talks. Im Endeffekt schreibt man mit DR-EEM und dann Talks, weil ich mag irgendwie dieses Ihm, wie man eh schon vielleicht mitbekommt.
So wie bei ihm perfekt.
Ja, voll. Also die Anspielung auf ihm whatever ist nice, weil eben, wenn ich ein Artist bin und selber was recorde, dann sage ich, ich bin Nashim, aber wenn ich produce und für andere Leute Instrumentals mache, ist es nur ihm.
Ah, okay, das ist die Anspielung auf den Namen.
Voll. Yes.
Und hast du da jetzt Fördergelder bekommen für dieses Format?
So, die Deadline war vor 2 Tagen und ich habe es einen Tag davor eingereicht. Deswegen glaube ich, wird es ein paar Wochen brauchen, bis sie überhaupt mal alle anschauen und mir dann Feedback geben oder auch nicht. Schauen wir. Aber wie gesagt, so die Idee hatte ich schon vor der Opportunity mit Funk und werde ich sowieso durchziehen, ob Fördergeld oder nicht.
Na, ich wünsche dir viel Erfolg, dass du Fördergeld bekommst und dass dieses Danke. Projekt auch in die Richtung geht, die du dir wünschst.
Bless. Dankeschön.
Danke, dass du uns heute so vielseitige Einblicke gegeben hast in Seiten auf Null und in deine Kunst und in auch eben in das zukünftige Format. Es war sehr interessant und ich freue mich, dass ich in den Episode Notes jetzt allerlei verlinken kann. Ich werde auch die Chefredaktion, also den Instagram-Kanal verlinken. Da kann man dann deine Seiten auf Null-Videos anschauen. Und dir wünsche ich alles Gute für deinen journalistischen und deinen künstlerischen Werdegang.
Danke ebenfalls nochmal. Danke für das Gespräch. War sehr nice. Sehr gute Fragen.
Vielen Dank.
Bless.
Ich hole dich dann wieder, wenn du über dein Format reden kannst.
Gerne. Oder umgekehrt.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an treffpunkt@bühneneingang.at. Bühneneingang mit UE. Eure Nachrichten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Auf www.bühneneingang.at gibt es auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Für Mitglieder lassen wir uns auch immer wieder neue Packages einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang. Missing Link.